Kantate, Wolfgang hat es schon verraten, der Name für den heutigen Gottesdienst im Kirchenjahr. Und Singen und Musizieren spielen im heutigen Predigttext, das ist die vorgeschlagene Perikope, eine wichtige Rolle. Das aber nicht, weil König Salomo gerade beschwingt und zum Musizieren aufgelegt ist. Es gibt einen äußeren Anlass, der Tempel wird eingeweiht. Wir erinnern uns, nach ihrem Auszug aus der Sklaverei in Ägypten beauftragt Gott den Mose nach seinen Anweisungen, ein Zelt zu bauen. Dort wurden später Tag für Tag durch die Priester bestimmte Rituale vollzogen. Aber die wichtigste Funktion dieses Zeltes war, dem Volk, das ja noch nicht am Ziel seiner Reise war, das noch nicht im versprochenen Land angekommen war, sichtbar vor Augen zu führen, Gott ist da. Er hat euch nicht vergessen. Er lässt euch nicht allein. Und dieses Zelt der Begegnung, dieses Zelt der Zusammenkunft, Luther übersetzt Stiftshütte, ist zugleich der Ort, an dem Gott mit Mose redet. Wenn Mose eine Frage hat, wenn er sein Herz vor Gott ausschütten will, dann geht er in dieses Zelt Gottes, wie es auch genannt wird. Nach der Ankunft im versprochenen Land wird das Zelt in Silo aufgestellt. Und im Allerheiligsten des Zeltes, also dort, wo selbst der hohe Priester nur einmal im Jahr hinein darf, um für das Volk Sühne zu erwirken, da steht die Lade des Bundes des Herrn. Das war ein 1,10 Meter und je 70 Zentimeter breiter, langer und hoher Kasten aus Akazienholz, mit Gold überzogen und mit goldenem Deckel. Diese Lade verkörperte für die Israeliten die Gegenwart ihres Gottes. Weshalb sie bei Kämpfen gegen die Philister auf die Idee kamen, die Lade mit der kämpfenden Truppe mitzuführen. Sozusagen als moralische Unterstützung für die eigenen Kämpfer und als Abschreckung für die gegnerischen Truppen. Schließlich war die Lade transportabel. Für uns heute klingt diese Vorstellung merkwürdig. Und ich vermute, dass Gott diese Idee auch nicht gut fand. Die Lade wurde nämlich von den Feinden Israels erobert. Und die merkten nach dem ersten Siegestaumel, dass sie ihnen kein Glück brachte, und schickten sie zurück zu den Israeliten, wo sie dann an verschiedenen Orten aufgestellt wurde. Nachdem König David Jerusalem erobert hat und zum Regierungssitz gemacht hatte, da hatte er den Wunsch, dass die Lade des Bundes dorthin gebracht wird. Und das geschieht dann auch schließlich. Sie wird auf dem Zionsberg im Zelt Gottes aufgestellt. Die Bibelfüchse unter uns wissen, dass David gern einen Tempel für den Gott Israels gebaut hätte. Aber der Prophet Nathan muss ihm im Auftrag Gottes mitteilen, dass nicht er, sondern sein Sohn, der ihm auf dem Thron folgen wird, ein Haus bauen soll, in dem die Lade des Bundes aufbewahrt werden soll. David legt den Bauplatz fest, er lässt Baumaterial in großen Mengen beschaffen und finanzielle Rücklagen bilden. Er lässt Handwerker einstellen und die Leviten und Priester für den zukünftigen Dienst erfassen und heute würden wir sagen, ordnet sie schon in Teams mit klarer Aufgabenbeschreibung. Die Dienstpläne und auch die Baupläne für den Tempel lässt er erstellen. Und als sein Sohn Salomo die Regierung übernimmt, muss er eigentlich nur noch loslegen mit dem Bau des Tempels. Nach 7 Jahren Bauzeit ist es dann soweit, es kann Einweihung gefeiert werden. Ich lese den Predigttext für heute aus dem 2. Buch der Chronik, Kapitel 5, Abvers 2 in Auszügen. Dann rief Salomo die Ältesten sowie die führenden Männer aller Stämme und Sippen Israels in Jerusalem zusammen. Sie sollten die Lade des Bundes des Herrn aus Zion, der Stadt Davids, holen. So versammelten sich alle Männer Israels bei König Salomo zum Fest im Monat Etanim, das ist der 7. Monat. Als die Ältesten Israels eingetroffen waren, hoben die Leviten die Lade auf und trugen sie hinauf, samt dem Zelt der Zusammenkunft und allen heiligen Geräten, die sich im Zelt befanden. Und die Priester brachten die Lade mit dem Bundesgesetz des Herrn an den für sie bestimmten Platz ins innere Heiligtum des Tempels, das Allerheiligste, unter die Flügel der Cherubim. In der Lade befand sich nichts als nur die beiden Tafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte, als der Herr mit den Israeliten nach ihrem Auszug aus Ägypten einen Bund schloss. Dann zogen die Priester wieder aus dem Heiligtum heraus. Alle anwesenden Priester hatten sich gereinigt, unabhängig von ihrer Abteilung. Alle Leviten, die als Sänger Dienst taten, Asaf, Heman, Jedutun und ihre Söhne und Brüder, trugen feine Leinengewänder. Sie standen östlich des Altars und spielten auf Zimbeln, Harfen und Lauten, begleitet von 120 Priestern, die Trompete bliesen. Die Trompeter und Sänger lobten den Herrn und dankten ihm, und ihr Gesang klang wie aus einem einzigen Mund. Und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten, Zimbeln, ja mit Musikinstrumenten und mit dem Lob des Herrn, dass er gütig ist und seine Gnade ewig währt, da wurde das Haus, der Tempel des Herrn, mit einer Wolke erfüllt. Die Priester konnten deswegen ihren Dienst nicht fortsetzen, denn die Herrlichkeit des Herrn war im Haus Gottes gegenwärtig. Endlich ist es soweit. Nach 7 Jahren Bauzeit ist der Tempel fertiggestellt. Jetzt wohnt nicht nur der König in einem aus edlen Materialien gebauten Palast, jetzt hat auch Gott eine angemessene Wohnung in Jerusalem. König David fand es unpassend, dass er in einem Palast wohnt und die Lade des Bundes in einem Zelt untergebracht ist. Vielleicht fand Gott dieses Zelt, dieses Provisorium gar nicht so unpassend. Wir können nur spekulieren, ob nicht doch in einer Ecke von Davids Herz ein wenig der Gedanke mitspielte, dass ein kostbar ausgestatteter Tempel nicht nur Gott ehrt, sondern auch seinen Erbauer. Zum Beispiel im Vergleich mit den Göttertempeln der umgebenden Völker. Solch gemischte Motive soll es ja auch Jahrhunderte später beim Bau von Kathedralen und Domen gegeben haben. Es ist soweit und König Salomo ruft die Repräsentanten des Volkes, die Ältesten und führenden Männer zusammen. Das ist nicht nur politisch bedeutsam. Sie unterstreichen durch ihre Anwesenheit die Einheit des Staates. Sie machen damit auch sichtbar, welchem Gott sie vertrauen und gehorchen wollen. Und dann transportieren nicht die, die zu Hause in den Stämmen und Clans das Sagen haben, sondern die Priester und Leviten, die seit dem Zug durch die Wüste von Gott damit beauftragt sind, die Lade des Bundes zum Tempel, auch das Zelt und die dazugehörigen Geräte. Ist das nicht ein bisschen viel Aufwand für so einen Holzkasten, auch wenn er vergoldet ist? Wie in früheren Zeiten das Zelt der Begegnung, so drückt jetzt der Tempel aus, Gott ist unter uns. Aber wie? Im Allerheiligsten des Tempels steht kein Standbild von Gott, wie etwa die Götterstatuen in den Tempeln der umgebenden Völker. Da steht nur die Lade. Und sie enthält nichts als die beiden Tafeln mit den Weisungen Gottes, die schon Mose hineingelegt hatte. So will Gott unter ihnen sein, in seinem Wort. Wenn sie sich daran halten, werden sie gesegnet sein. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Es geht nicht nur darum, vor wem sie verantwortlich sind, wem sie Rechenschaft über ihr Leben geben müssen. Gott fragt sie danach, ob sie ihn lieben. Und diese Liebe zeigt sich darin, wie sie seine Weisungen befolgen, auch im Umgang mit ihren Mitmenschen. Kleine Anmerkung für uns. Wenn heute dieser Text gelesen wird, dann wird schnell gefragt, wo bleiben die Frauen? Sie werden gar nicht erwähnt. Waren sie bei dem Fest etwa nicht dabei? Ich schaue mal anders auf den Text und stelle fest, Gottesdienst und Glaube sind Männersache. Und in mancher Gemeinde heute könnte man fragen, wo sind die Männer? In der Lade befand sich nichts als nur die beiden Tafeln, auf denen die sogenannten 10 Gebote niedergeschrieben waren. Wir haben immerhin die ganze Bibel, sogar in unserer Muttersprache, in verschiedenen Übersetzungen. Trotzdem manchmal schwer zu verstehen, wie schon im 2. Petrusbrief über einige Aussagen des Apostels Paulus festgehalten ist. Und umstritten ist sie sowieso. Da hilft nur selber lesen und manchmal ein bisschen Nachsicht und Humor gegenüber den Kritikern. Und ich finde die methodische Anleihe bei den Neomarxisten, nach dem erkenntnisleitenden Interesse zu fragen, auch nicht unwichtig. Und der Heilige Geist. Heute werden wir durch das Abendmahl daran erinnert, dass Gott in Jesus zu uns gekommen ist, dass er einen Bund mit uns gemacht und bekräftigt hat. Nachdem sie die Lade des Bundes des Herrn ins Allerheiligste gebracht haben, verlassen die Priester den Tempel. Im Text wird hervorgehoben, dass alle anwesenden Priester sich gereinigt haben, also auch die, deren Team, deren Abteilung laut Dienstplan frei hatte und sich von daher auch nicht besonders hätte vorbereiten müssen. Bei den Priestern geht es um kultische Reinheit, durch die deutlich gemacht wird, dass sündige Menschen nicht so einfach in die Gegenwart Gottes kommen können. Das wäre tödlich für sie. Wir können uns heute an Gott wenden, weil Jesus, der sich für uns hingegeben hat, sich stellvertretend für uns geheiligt und uns gereinigt hat. Und dann werden die Musiker erwähnt, der Chor festlich gekleidet in feine Leinengewänder. Was nicht nur auf den besonderen Anlass hinweist, sondern auch darauf, dass die Leviten sich wie die Priester gereinigt haben. Wir würden heute sagen, sie haben sich innerlich, geistlich vorbereitet. Mit verschiedenen Instrumenten begleiten sie den Gesang und es wird betont, dass trotz der Größe des Chores der Gesang harmonisch klingt, wie aus einem einzigen Mund. An anderer Stelle erfahren wir, dass es ca. 300 ausgebildete und geübte Sänger sind. Mit ihren Liedern danken sie Gott und loben ihn. Einige der Sänger werden mit Namen genannt, Asaf, Heman und Jedutun, so wie wir aus der Fülle der christlichen Liederdichter und Komponisten vielleicht Johann Sebastian Bach, Gerhard Terstegen und Paul Ernst Ruppel erwähnen würden oder Siegfried Fietz, Manfred Siebald und Peter Strauch für die etwas Jüngeren. Die Instrumentalisten unterstützen die Sänger und die haben in ihren Liedern zwei große Themen, dass Gott gütig ist und seine Gnade ewig währt. In unseren Liedern, ganz gleich ob älteren oder jüngeren Datums, geht es oft um uns, die Gläubigen. Da will Paul Gerhard mit seinem Lied »Befiehl du deine Wege« aus eigener leidvoller Erfahrung andere Christen trösten und stellt ihnen den treuen Gott vor Augen, der sich wie ein fürsorglicher Vater um seine Kinder kümmert. Oder Daniel Jacobi textet 1995, »Vater, ich komme jetzt zu dir, als dein Kind laufe ich in deine Arme.« Natürlich können wir singen, wenn mich das Leben aus der Kurve trägt, wenn mir der Alltag meine Sprache verschlägt, dann sage ich dir, was mein Herz bewegt, hilf mir zu glauben. Das ist ja ein gesungenes Gebet. Ich habe mal in einem Lied aus dem 21. Jahrhundert 2 Strophen, Bridge und Refrain nachgezählt. 13 Mal ich, 8 Mal mir oder mich, 6 Mal mein, meine, meiner. Die Sänger bei der Einweihung des Tempels, den Salomo bauen lässt, singen von Gott, wie gütig und gnädig er ist. Und ich denke nicht, dass das darin begründet ist, dass sie hauptberuflich im Tempel singen sollen. Eher darin, dass sie im Land Frieden haben und den Eindruck haben, jetzt sind wir angekommen. Auch die Lade des Bundes ist nicht mehr nur vorübergehend untergebracht, sondern in einer angemessenen Umgebung. Und das motiviert sie, Gott zu loben, weil er gütig ist. Ihn zu loben, weil er an seinen Zusagen festhält, seinem Volk gnädig ist, obwohl sie ihn oft enttäuscht haben. Selbst ein Mann nach dem Herzen Gottes wie König David verstrickt sich in Schuld. Und der heilige Gott, der verschließt nicht die Augen davor. Der seufzt nicht verständnisvoll, ich kenne sie ja, die Menschen, sondern der schickt seinen Propheten, damit David seine Sünde erkennt und bekennt. Gott kümmert sich weiter um sein Volk und bis heute um seine Gemeinde. Wo hast du erlebt, dass er gütig ist und sich dir zuwendet? Loben spiegelt die Beziehung wider, die zwischen dem, der lobt und dem, der gelobt wird, besteht. Ich kann nur loben, wen ich schätze. Wir kennen das bei Verliebten. Da wird nur gut über den anderen gesprochen. Gott wird gelobt für seine Schöpfung, von der heutige Forscher mehr und mehr verstehen und über die wir nur staunen können, je mehr Mechanismen und Variationen wir entdecken. Er wird gelobt für sein Wort, das tröstet und Kraft schenkt und manchmal hart ist und herausfordert, dass ich mich entscheiden muss. Gott wird gelobt für das, was er getan hat, wo er befreit hat, wo er zur Ruhe gebracht hat. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten, sagt der Psalmbeter. Ein Ausleger meint, dass der Mensch geschaffen wurde, um Gott zu loben. Ein Satz, über den nachzudenken, sich lohnt. Was geschieht, wenn Gott gelobt wird? Als die Sänger und Instrumentalisten so richtig loslegen, erfüllt eine Wolke den Tempel. Für die Israeliten ist das ein deutliches Zeichen, sozusagen Gottes Okay zu diesem Umzug. Denn es erinnert sie daran, wie es war, als das Zelt der Begegnung in der Wüste aufgebaut und eingeweiht wurde. Als Mose das Werk vollendet hatte, bedeckte die Wolke das Zelt Gottes und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte es. Gott ist da. Er wendet sich denen zu, die ihn aufrichtig loben. Kleine Nebenwirkung damals bei der Einweihung des Tempels. Die Priester konnten ihren Dienst im Tempel erst einmal nicht fortsetzen. Es scheint, dass es Gott wichtiger war, durch das Zeichen der Wolke den Versammelten zu zeigen, dass er unter ihnen wohnen will, als dass die Priester ihren Dienst ausführen können. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere jetzt ein bisschen neidisch ist auf die Israeliten, die damals feiern, dass der Tempel eingeweiht wird und im Stillen denkt, ich würde auch gern die Herrlichkeit Gottes sehen, um ermutigt zu werden. Der Evangelist Johannes schreibt, er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. In Jesus ist ihm Gottes Herrlichkeit begegnet. Und das bestätigt auch der Apostel Paulus in einem Brief an die Christen in Korinth, dass für ihn die Herrlichkeit Gottes im Angesicht von Jesus Christus sichtbar geworden ist. Wenn du Gottes Herrlichkeit sehen willst, nimm dir Zeit mit Jesus. Manchmal können wir etwas von Gottes Herrlichkeit in Menschen entdecken, die mit Jesus unterwegs sind. Einer meiner geistlichen Lehrer lag nach einem Unfall über Wochen im Koma. Und die Ärzte berieten mehrfach, ob sie die Geräte abschalten sollen, weil keine Lebenszeichen zu erkennen waren. Und dann berichtete seine Frau dem Personal am Ende eines Besuches, ich habe gebetet und er hat laut Amen gesagt. Sie haben nicht abgeschaltet und er kam ins Leben zurück, schwer behindert. Und als wir einige Zeit später überlegten, unter welchem Thema die nächste gemeinsame Rüstzeit stehen könnte, da schlug er vor, Freude. Lass uns über Freude sprechen. Nicht immer bedeckt eine Wolke den Ort, wo Gottes Herrlichkeit erkennbar wird. Wenn wir Gott loben, macht das den Blick frei für ihn, wie er ist und was er zugesagt hat. Kantate, der Name für den heutigen Sonntag, ist ja übernommen aus der lateinischen Übersetzung aus Psalm 98, Vers 1. Aber wir müssen ruhig weiterlesen, auch das zweite Wort. Das heißt eben nicht nur singt, sondern Cantate Dominum, singt dem Herrn. Ich will den Herrn loben, alle Zeit, sagt der Psalmbeter. Amen.